Immo Kompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin.
Und Servus.
Zu einer neuen Folge Immo Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Und heute wollen wir uns mal mit den verschiedensten bzw. den wichtigsten Darlehensarten beschäftigen und mal so ein bisschen grundlegend ein paar Begrifflichkeiten erläutern, die in dem Zuge immer häufig fallen. Und es gibt verschiedene Darlehensformen, die sich für verschiedenste Immobilieninvestitionen eignen. Sie haben individuelle Vor- und Nachteile, sind mal mehr, mal weniger sinnvoll, und dass ihr das Ganze für euch so ein bisschen besser einordnen könnt, habe ich die Freude, das heute mit Frido in einer Art Q&A machen zu können, denn Frido hat dort auf jeden Fall deutlich mehr Expertise als ich und bin sicher, auch hier wieder nochmal das ein oder andere auffrischen zu können und Neues lernen zu können. Von daher werfe ich einfach mal zu Beginn das Wort Annuitätendarlehen in den Raum und bin mal gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast.
Das Annuitätendarlehen ist das klassische Darlehen, das man eigentlich so abschließt. Sei es jetzt egal, ob man ein Auto kauft oder ob man modernisiert oder ob man eine Immobilie kauft. Mhm. Das Annuitätendarlehen ist letztendlich so definiert, dass man eine immer gleichbleibende Rate hat. Das heißt, man hat jeden Monat einfach auf den Cent genau dasselbe an die Bank zu zahlen. Und das, was ist in dieser Rate enthalten? Die Rate besteht immer aus zwei Bereichen, einmal aus dem Zins und einmal aus der Tilgung. Mhm. Der Zins ist das, was man an die Bank an Gebühr zahlt sozusagen. Wichtig ist immer, man zahlt effektiv hier den Sollzins. Ja, man zahlt effektiv den Sollzins, nicht effektiv den Effektivzins. Das ist wichtig. Das heißt, wenn man sich selber mal die Rate ausrechnen möchte, sollte man mit dem Sollzins rechnen. Mhm. Genau, und der andere Teil der monatlichen Rate, das ist die Tilgung. Und da man ja jeden Monat tilgt beim Annuitätendarlehen, reduziert sich jeden Monat die Restschuld ein wenig. Und dadurch zahlt man im Folgemonat weniger Zinsen, weil man Zinsen immer nur auf die Restschuld zahlt. Mhm. Jetzt würde nach Adam Riese somit, wenn ich einen Monat was getilgt habe, im Folgemonat die Gesamtrate sinken, weil man ja weniger Zinsen zahlt. Aber beim Annuitätendarlehen ist das eben nicht der Fall, sondern der Anteil verschiebt sich. Das heißt, man zahlt zwar effektiv oder absolut gesehen weniger Zins im Folgemonat immer, aber dafür steigt der Tilgungsanteil. Ja, deswegen läuft ein Annuitätendarlehen auch in der Rückzahlungskurve nicht linear ab.
Mhm. Das ist so ein bisschen sorgt ja aber auch dafür, dass man, so wie ich das jetzt verstehe, eine sehr gute Planbarkeit hat, ne? Weil die Rate monatlich bleibt immer gleich.
Genau.
Das Verhältnis verändert sich und das ja auch langfristig zum Positiven. Zinsen nehmen prozentual ab, die Tilgung steigt. Das heißt, zum Ende hin komme ich immer schneller von meinem Darlehen runter, weil ich immer mehr tilge.
So ist es, genau.
Naja, das ist ja entspannt. Ja. Aber wo wir gerade bei dem Thema, falls du da schon fertig bist, ich hoffe, das Thema Tilgung hatten, es gibt ja auch ein sogenanntes Tilgungsdarlehen.
Genau, das gibt's auch, habe ich persönlich in der Praxis ehrlicherweise noch nie gesehen, aber das gibt es. Beim Tilgungsdarlehen, da sinkt die monatliche Rate mit der Zeit, denn man hat eine fixe Tilgung. Und somit sinken die Zinszahlungen. Also es passiert eben nicht das, was wir im Annuitätendarlehen hatten, dass die Tilgung dann entsprechend steigt, sondern man hat immer die gleiche Tilgungsrate, nur jeden Monat sinkt der Zins, den man zahlt, weil man immer weniger Restschuld hat. Das heißt, was ist da der Vorteil? Man hat den Vorteil, dass mit der Zeit die Rate sinken. Aber der Nachteil ist halt, man hat halt meistens am Anfang eine sehr hohe Belastung. Und ja, man muss im Privatkundenbereich ist das eigentlich auch nicht üblich. Mhm.
Demgegenüber steht ja quasi dann das endfällige Darlehen. Also wir hatten jetzt ja eben die beiden Darlehensarten, wo einmal die monatliche Belastung immer gleich bleibt, das Annuitätendarlehen. Wir haben das Tilgungsdarlehen, wo einfach die monatliche Rate sich nach unten hin anpasst, aber die Tilgung gleich bleibt. Und das endfällige Darlehen ist ja quasi in der ganzen Laufzeit erstmal ohne Tilgung. Also daher ja der Begriff endfällig. Richtig? Wie funktioniert das? konkret in der Praxis?
Ja, genau. Das ist dann sozusagen das Zinszahlungsdarlehen. Wir hatten eben das Tilgungsdarlehen, jetzt das Zinszahlungsdarlehen. Das heißt, die Tilgung erfolgt erst am Ende der Laufzeit, teilweise oder Ende der Zinsbindung, je nachdem, wie es halt festgelegt wurde sozusagen. Was meint das? Naja, man nimmt jetzt beispielsweise 100.000 Euro auf und vereinbart mit der Bank, dass man die nächsten 10 Jahre keine Tilgung leistet, sondern rein die Zinsen zahlt und in 10 Jahren dann alles auf einmal zurück. Warum sollte eine Bank sowas machen? Naja, die Bank hat den Vorteil, sie bekommt deutlich mehr Ertrag, weil man tilgt nicht, man zahlt das Darlehen nicht zurück. Also hat die Bank die ganze Zeit die Zinsen auf die gleiche Restschuld und da freut sie sich natürlich. Machen tut sie das natürlich nicht immer einfach so, ja. Das ist auch jetzt nicht so das Klassische, sage ich jetzt mal, dass es gibt, weil das Thema ist, die Bank hat natürlich auch das Risiko, dass irgendwann vielleicht am Ende gar keine Rückzahlung erfolgt, ja. Oder wenn sie halt einen hohen Belangsauslauf finanziert hat, dass sie halt sozusagen von ihrem Risiko nicht runterkommt.
Das heißt, es ist nur für sehr, sehr liquide Käufer und Käuferinnen eigentlich eher
genau.
Vorteilen oder umsetzbar.
Genau. Also der Punkt ist, natürlich gibt es da auch wieder Varianten so ein bisschen. Es gibt auch eine Variante, dass man das Ganze als tilgungsausgesetztes Darlehen darstellt. Ja, das ist so gesehen auch ein Zinszahlungsdarlehen. Das heißt, man tilgt nicht, aber nicht in das Darlehen direkt, sondern in ein Ersatzprodukt, ja, zum Beispiel in einer Lebensversicherung, man einfach sagt, okay, ich habe da in der Zeit mehr Ertrag, als wenn ich tilgen würde. Ja, oder man möchte gerade als Kapitalanleger eher die Zinskosten hochhalten, da man die halt steuerlich geltend machen kann. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Was man aber dazu sagen muss, ist gerade wenn man das wirklich mit einem Tilgungsersatz macht, dann wollen die Banken häufig in das Tilgungsersatzprodukt deutlich höhere Raten haben, als wenn man normal tilgen würde. Das heißt, die Gesamtbelastung ist meist höher als bei einem Annuitätendarlehen. Aber dafür halt auch die Zinslast länger oben bleibend. Also das muss man immer so ein bisschen ausrechnen. Wichtiger Punkt an der Stelle, zumindest gegen andere Produkte als Bausparverträge machen das nur noch sehr, sehr selten und auch nur noch sehr, sehr wenige Banken, gerade im aktuellen Umfeld. Muss man auch dazu sagen, dadurch, dass halt wie gesagt die Raten höher sind. Ja, ist das auch nicht unbedingt das attraktivste, wenn man sich so die Haushaltsrechnung der Kunden anschaut. Genau.
Ja.
Kurzer letzter Punkt auch noch dazu ist, dass die dass man halt einfach auch schauen muss, in welchem Zusammenhang macht man das. Ja, also bei einer Kapitalanlage sage ich, da kann man sich über solche Themen noch Gedanken machen. Wenn man jetzt aber natürlich ein Eigenheim hat, dann würde ich niemals ein Zinszahlungsdarlehen machen. Ja, weil warum? Naja, weil wir die Zinsen nicht steuerlich geltend machen können. Wir haben dadurch absolut gar keinen Nutzen. Das heißt, jeder Euro Zinsen, den wir zahlen, muss erstmal an anderer Stelle verdient werden. Und das heißt, wenn man da wirklich in ein Ersatzprodukt zahlen will, dann sollte man sich auch sicher sein, dass der Vorteil dieses Ersatzproduktes, das, was man an Mehrkosten hat, auch aufwiegelt.
Check. Du hattest jetzt eben schon den Bausparvertrag als Tilgungsersatz mit ins Spiel gebracht. Es gibt ja aber auch noch das, ich sag mal, klassische Bauspardarlehen.
Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt noch einen Satz dazu sagen.
Sorry. Dachte ich auch, aber er fiel mir gerade nicht ein und deswegen dachte ich, ich lasse es einfach mal so stehen. Und
okay. Also ihr merkt, wir haben hier kein ellenlanges Skript, das wir vorlesen. Bauspardarlehen. Das Bauspardarlehen ist letztendlich, oder so, wie funktioniert das mit einem Bausparvertrag? Oder zumindest sollte es funktionieren, wenn man das Ganze in der Baufinanzierung einbaut. Man hat ein tilgungsausgesetztes Darlehen, das, was wir eben besprochen haben, und als Ersatz oder als Tilgungsersatzprodukt einen Bausparvertrag. Den bespart man, anstatt zu tilgen, mit dem Ziel, dass der eine gewisse prozentuale Besparung hat von der Gesamtsumme nach dem Ende der Zinsbindung, um dann die im Bausparvertrag vereinbarten Zinsen für den Rest zu bekommen. Das war jetzt sehr kryptisch, würde ich fast schon sagen. Was bedeutet das in Zahlen? Ganz einfach, ich habe, nehme wieder meine 100.000 Euro, ich brauche 100.000 Euro und ich sage, naja, boah, 10 Jahre Zinsbindung bei meiner Bank sind ganz gut, so von den Konditionen her. Mehr bieten die auch gar nicht an oder die längeren sind mir zu teuer, aber ein Bausparvertrag, der hat ja hat zwar eine 2,3% Zinsen, ja, und ich möchte einfach eine lange Planbarkeit. Ich möchte es planen bis zur vollständigen Rückzahlung. Und deswegen sage ich, okay, in den ersten 10 Jahren beiße ich in den sauren Apfel und spare in diesem Bausparvertrag, vereinfacht gesagt, 50% ein. Gibt es je nach Bauspartarif unterschiedliche Prozentzahlen. Aber um es mal einfach zu rechnen, 50% ein, also muss ich 50.000 Euro über 10 Jahre einsparen. Dann endet die Zinsbindung mit meiner Bank. Ich habe aber in dem Bausparvertrag genügend eingespart, damit ich das Bauspardarlehen selbst in Anspruch nehmen kann. Das sind dann die anderen 50.000 Euro. Das heißt, ich habe ja in meinem Bausparvertrag schon 50.000 Euro angespart, darf dann die anderen 50.000 Euro, um zur Bausparsumme von 100.000 Euro zu kommen, als Darlehen aufnehmen zu diesen 2,3%, die ich halt am Anfang schon zugesichert bekommen habe durch Abschluss des Bausparvertrags. Das heißt, ich weiß jetzt schon, welchen Zins ich für meine Anschlussfinanzierung in 10 Jahren haben werde. Mhm. Genau, das ist so der Punkt. Also das heißt, in 10 Jahren kommt dann die Bank an und sagt, hey, hier, du hast jetzt 100.000 Euro für uns für 10 Jahre. Wir hätten jetzt gerne die 100.000 Euro zurück. Dann sagst du, kein Problem, ich habe hier 50.000 Euro Guthaben im Bausparvertrag und bekomme 50.000 Euro als Darlehen, sind 100.000. Hier, liebe Bank, da hast du es. Mhm. Und ich ziehe mit meinen 50.000 Euro Darlehen bei der Bausparkasse weiter. Und muss die dann in der Regel aber auch in der vorgesetzt, also schon ganz am Anfang festgelegten Zeit zurückzahlen.
Ja, genau. was ich an der Stelle wichtig finde, weil es jetzt gerade so sehr schön einfach und sehr schön planbar klingt und es gibt da ja aber auch noch eine kleine, aber nicht ganz unerhebliche Hürde, denn es ist ja nicht zu 100% garantiert, dass du dann in 10 Jahren dieses Bauspardarlehen dann auch bekommst, nur weil der Bausparvertrag zuteilungsreif ist. Es findet ja immer noch eine individuelle Bonitätsprüfung statt. Also es wird ja trotzdem nochmal von der Bausparkasse zu dem Zeitpunkt geschaut, ob sie dir das Darlehen auf Grundlage deiner finanziellen Verhältnisse, also Einkommen, Ausgaben, Überschuss und so weiter, dann auch letztendlich gewährt, oder?
Ja, das ist definitiv so. Also ich sag mal so, bei einer Bank, bei der man die Finanzierung normal gemacht hat und dann die Zinsbindung ausläuft, die gibt einem in der Regel fast, komme was wolle, eine Anschlussfinanzierung, sofern man brav seine Raten gezahlt hat. Mhm. Ja, aber jede andere Bank und damit auch eine Bausparkasse führt nochmal eine Bonitätsprüfung durch.
Mhm. Ja. Ist nämlich auch so ein Thema, was mal aufgekommen ist, leider, was dann auch nicht so schön war, aber dann wurde das Darlehen aus Gründen nicht gewährt und dann ging die Planung nicht auf. Das heißt, das auch immer bitte, bitte im Hinterkopf behalten, wenn man das Bauspardarlehen mit einbaut, dass das so sein kann und dass man dann halt auch langfristig wirklich dann in 10 Jahren dafür sorgt, dass man dann auch gut dasteht, wenn man das Bauspardarlehen beanspruchen möchte.
Ganz wichtiger Punkt dazu. Ja. Ich sag mal, wir sehen ja ganz oft Bausparer bei uns in der Praxis, also tagtäglich. Also wer hat eigentlich keinen Bausparvertrag?
Ich.
Also warum? Warum? Ganz einfach, weil ich finde den Namen eigentlich, ja, Bausparvertrag. Also es ist kein Sparprodukt, um irgendwas anzusparen, ja. Und bauen kannst du damit in den allermeisten Fällen auch nicht. Also zumindest warum?
Kein Vermögen auf.
Nee, genau. Also ein Bausparer oder ein Bausparvertrag an sich hat seine Daseinsberechtigung, aber in nur aus meiner Sicht ganz, ganz wenigen Fällen. Und einfach mal pauschal ein 10, 15, 20.000er Bausparer oder 50.000er abschließen für was auch immer. Nee, also sorry. Da freut sich einer, nämlich die Bausparkasse, beziehungsweise der Vermittler, der die Provision kassiert. Ja, der freut sich natürlich, aber sonst freut sich da eigentlich niemand. Vor allem finde ich es immer so interessant, dass da viele einfach nicht auf die Kosten achten oder so wirklich, ja, sich mal informieren, ja. Wenn wir aber darüber informieren, dass es sinnvoll ist, eine private Altersvorsorge zu haben und wenn du ein Eigenheim baust, auf jeden Fall, da werden dann immer die Kosten auseinandergebaut und sonst irgendwas, ne? Oder es wird auch im Supermarkt, ne, wird alles verglichen, ja, wird auf jeden Cent geachtet, wenn die Kassiererin aus Versehen 5 Gramm zu viel bei den Trauben berechnet hat. Ne? Aber dann bei sowas, ja, also gerade so Kleinstbausparer, geht auf eure Berater zu, aber nicht die, die an euch verkauft haben, ja. Mhm. Oder kommt auf uns zu, wir schauen gerne drüber. Ich bekomme wirklich auch von Kollegen inzwischen schon Kunden zugeschickt, wöchentlich mehrere, um mal drüber zu schauen, und kann sagen, in fast 90% der Fälle sage ich kündigen, setze das Kapital woanders ein.
Also wir merken Bausparer nicht als universelles Vermögensaufbauprodukt sehen, sondern ganz individuell und dann auch mit einer gewissen Höhe für das Thema Immobilien mit berücksichtigen bei Bedarf. Und genau. Nicht einfach inflationär, also sagen, yo, mache ich, nehme ich.
In der Praxis, ganz kurz, sorry für den Zwischenruf noch, aber in der Praxis habe ich in allen Finanzierungen, die ich bisher gemacht habe, was nicht nur drei an der Zahl sind, bestimmt in dreiviertel der Fälle Bausparverträge gesehen, die halt als Vermögen angegeben wurden, und in keiner einzigen haben wir jemals den Bausparvertrag verwendet. Wir haben ihn manchmal bestehen lassen, je nachdem, wie viel schon angespart waren, welche Summen das waren, wenn man wusste, okay, in den nächsten Jahren steht nochmal eine kleine Modernisierung irgendwo an. Ja, aber in der Regel haben wir sie gekündigt, das Eigenkapital genommen, weil der Vorteil dadurch größer war, als das Bausparverdarlehen für irgendwas zu verwenden. Weil fast niemand bespart den überhaupt bis zur Zuteilung, sondern wird fast immer mit der Minimalsumme bespart. Und das ist dann einfach Geld, das kann man sich auch einfach unter das Kopfkissen stecken, nur das unterm Kopfkissen. Zahlt man wenigstens keine Gebühren.
Das stimmt. Und unter Umständen ist es bequemer als das Kissen. Aber bevor wir weiter abdriften, Bausparer, ich glaube, wir haben ausführlich dazu berichtet. Es gibt ja dann auch noch gewisse Förderdarlehen. Ne? Ich sag mal so, der größte Player, der mir da jetzt zumindest bekannt ist, ist die KfW. Wie funktionieren derartige Darlehen?
Genau, es gibt Förderdarlehen. Die KfW ist deutschlandweit tätig. Es gibt da noch unter Umständen regionale Anbieter, tatsächlich manchmal auch Kommunen, die Darlehen anbieten oder Zuschüsse, sagen wir es mal so. Dann gibt's Bundesländer, die eigene Förderbanken haben. Ja, zum Beispiel in Bayern, das ist die Bayern Labo, in Baden-Württemberg die L-Bank, im Norden die ISB, in Rheinland-Pfalz auch die, heißt es glaube ich auch ISB. Lange Rede, kurzer Sinn. Die KfW ist eigentlich das, was deutschlandweit ja überall vertreten ist. Und die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, gibt zinsgünstige Darlehen. Eine Zeit lang war das auch so, dass man sogar Zuschüsse bekommen hat. Inzwischen gibt es eigentlich nur noch Zinsvergünstigungen. Und zwar gibt es da die Programme 297, 298 für den Neubau. Einmal kommt es darauf an, ob man Vermieter ist oder ob man Eigennutzer ist. Dann gibt es das Programm 300 für Familien, die ein gewisses Einkommen nicht überschreiten und neu bauen wollen. Dann gibt es ein Jung kauft alt Programm. Dann gibt es das energetische oder generell modernisieren Programm, aber ja, auf energetischer Basis, sage ich jetzt mal, zum größten Teil. Und es gibt das Wohneigentumsprogramm, das kann jeder nutzen, dass der ja zur Eigennutzung etwas kaufen möchte, egal ob Wohnung oder Haus. Wobei ich da sagen muss, KfW-Darlehen waren bis vor 2-3 Jahren sehr, sehr attraktiv. Inzwischen kaum noch gefragt, weil die allermeisten, die neu bauen, haben so viel Eigenkapital, dass die Kondition ohne KfW deutlich besser ist als mit KfW. Mhm. Und die ja, Eigenheim-Thematik, also dass man das KfW fürs Eigenheim nutzt, dieses Programm KfW 124, da sind die Konditionen auch so, dass ich sage, in den allermeisten Fällen lohnt es sich nicht. Sollte man trotzdem immer im Auge behalten.
Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob das 2023 war, zum Jahresstart, wo auf einmal von heute auf morgen gesagt wurde so, yo, das war's, machen wir nicht mehr.
Das war richtig chaotisch, das war richtig schlimm auch, weil da teilweise Bauträger natürlich schon kalkuliert hatten, dass es den und den Zuschuss gibt. Das heißt, in ihrer eigenen Kalkulation so gerechnet haben und dann die Zuschüsse auf einmal nicht mehr bekommen haben, weil der Bauantrag nicht mehr durchging rechtzeitig, ja, weil das war wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Da sind Aktionen passiert, oder auch Leute, die haben ihre Häuser gebaut, haben den Bauantrag gestellt und waren kurz davor, den Kredit abzuschließen, und weil dann die Bank nicht freitags noch um 16 Uhr aufs Knöpfchen gedrückt hat, als dann man selbst die letzte Unterlage nach der Arbeit noch an die Bank geschickt hat, stand man am Montag auf einmal ohne KfW da. Das ist, aber gut. Richtig.
Okay.
Machen wir weiter.
Variable Darlehen. Was kannst du dazu sagen? Der Name sagt schon sehr vieles aus, aber was steckt da konkret hinter?
Genau, ein variables Darlehen meint einfach, dass die Zinsbindung nicht auf eine gewisse Zeit festgeschrieben ist, sondern man kann das Darlehen theoretisch immer mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten kündigen. Das ist so der Klassiker. Das heißt aber auch, die Bank passt alle 3 Monate den Zins an. Ja, das heißt, man kann halt nicht planen, wie es sich da so entwickelt. Ja. Wofür wird das genutzt? Das wird genutzt, ja, ich sag mal, bei konstitutionellen Anlegern, die hier Fix und Flip vielleicht betreiben, ja, also die halt kaufen, modernisieren und verkaufen, das also so ein bisschen flexibel auch handhaben wollen, aber entsprechend auch genügend, ja, Finanzstärke haben, so im Hintergrund, um auch mal einen Zinsunterschied von 1%, was selten ist, aber trotzdem passieren könnte, aufzufangen. Und ja, ansonsten empfehle ich das Privatpersonen eigentlich immer für den Grundstückskauf. Wenn mir jemand sagt, ich möchte neu bauen, habe jetzt ein Grundstück gefunden, aber logischerweise noch keine Baugenehmigung, weil, ja, wie soll ich die Baugenehmigung haben, wenn ich das Grundstück letzte Woche gefunden habe? Ja. Ich habe nicht mehr das Haus geplant auch für dieses Grundstück. Und da empfehle ich immer ein variables Darlehen, weil man dann nämlich die Gesamtfinanzierung zu einer Bank seiner Wahl, der besten, dann in dem Fall wechseln kann, die also am besten passt für das gesamte Vorhaben. Wenn man nämlich das Grundstück fix finanziert, das heißt mit Zinsbindung, dann ja, ist man eigentlich auch für den Bau an die Bank mehr oder weniger gebunden.
Hm. Ah ja, guter Punkt. Zwei Darlehensarten haben wir noch. Zum einen das Volltilger-Darlehen.
Ja, das ist schnell erklärt. Was meint das? Man vereinbart eine Zinsbindung gleich der Laufzeit. Das heißt, man sagt jetzt zum Beispiel 20 Jahre Volltilger-Darlehen bedeutet, man hat 20 Jahre Zinsbindung und in 20 Jahren ist auch das Darlehen komplett zurückgezahlt. Das heißt, die Tilgung ist entsprechend hoch. Genau.
Einfach und verständlich. Dann kommen wir zum letzten Punkt, das Forward-Darlehen.
Genau, das Forward-Darlehen ist quasi für die Anschlussfinanzierung. Eine Anschlussfinanzierung oder Prolongation erfolgt, oder eine Prolongation ist immer, man bleibt bei derselben Bank. Eine Anschlussfinanzierung ist die Finanzierung im Anschluss ans Ende einer Zinsbindung, aber gegebenenfalls auch bei einer anderen Bank. Und ein Forward-Darlehen ist ein Darlehen, das ich jetzt schon abschließe, aber erst in 3 Jahren brauche. Ja, also das wird auch in der Regel auch nur für Anschlussfinanzierung genutzt. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel 2026, im Dezember läuft meine Zinsbindung aus. Dann kann ich jetzt schon zu einer Bank gehen und sagen, hey, ich möchte mir schon meinen Zins sichern ab dem 1.12.2026. Dann gibt die einem schon jetzt ein Darlehen. Die Zinsbindung beginnt dann auch erst zum 1.12.2026. Das ist der Witz eines Forward-Darlehens, dass auch erst dann die Zinsbindung beginnt in der Zukunft. Wenn man so jetzt ein Annuitätendarlehen dafür nutzen würde und einfach eine lange bereitstellungszinsfreie Zeit, dann würde jetzt schon die Zinsbindung beginnen. Das ist der Unterschied. Was ist der Punkt, den man hier beachten muss? Naja, je länger im Voraus man das macht, umso mehr Zinsaufschläge muss man zahlen. Das heißt, umso teurer wird es. Genau. Mhm. Aber man kann sich halt jetzt schon mal den Anschlusszins sichern.
Perfekt. Dann sind wir soweit mit den gängigsten Darlehensarten durch. Ihr habt mitbekommen, dass für verschiedenste Anlässe es immer Darlehen gibt, die mal mehr, mal weniger sinnvoll sind. Ja, haben wir noch irgendwas zu den Punkten vergessen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da muss ich nochmal kurz was zu verlieren?
Ich würde sagen, das passt soweit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ja, schreibt uns gerne auf Instagram auch mal. Folgt uns grundsätzlich auf Instagram und natürlich abonniert unseren Podcast. Wenn ihr Themen, Wünsche, Anregungen habt, irgendwas genauer wissen wollt, meldet euch sehr gerne. Wir freuen uns über Feedback. Und ja, vielleicht habt ihr auch mal zu irgendeinem Punkt eine so ausführliche Frage, dass wir daraus eine ganz eigene Folge machen können.
Ansonsten schießt sie immer gerne rüber.
Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Torben, wieder mal. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Dito, mir ebenfalls danke dir für deine Expertise, für deine Erleuchtung. Und wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.